Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Schönheit ist nicht als Prädikat, sondern als Weise zu sein definiert, sprach der Philosoph Gernot Böhme. Dieses Zitat befindet sich unter der Überschrift Unsere Philosophie auf der Webseite der Privatklinik für plastische Chirurgie, das Ästhetikum Tübingen. In unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung Schönheitschirurgie versus plastische Chirurgie, der gravierende Unterschied, hören wir in die erste Folge des Podcasts Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, von mir, Celine Falter, hier auf der Wüstenwelle rein. Ich hatte das Vergnügen, im Zuge meiner Bachelorarbeit die beiden leitenden Chefärzte Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter in 5 Folgen zu interviewen. Als erstes folgt jedoch etwas Musik, passend zum Thema der heutigen Sendung, You're Beautiful von James Blunt.
Life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know.
Beautiful von James Blunt hier im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Celine Falter und im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich gemeinsam mit den beiden Ärzten Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter den Podcast Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, produziert. Jetzt folgt Teil 1 unserer ersten Folge Schönheitschirurgie versus plastische Chirurgie, der gravierende Unterschied. Ich arbeite ja bei euch im Ästhetikum als Werkstudentin im Social Media Management. Das bedeutet, ich bin auch bei OPs dabei, aber habe auch PatientInnen-Kontakt. Und das war schon am Anfang irgendwie neu für mich, weil man muss sich natürlich reinleben, wie geht man mit PatientInnen um, auch wenn diese Ängste äußern oder so. Aber auch natürlich mit den ganzen Informationen. Das ist ja mega viel. Und ich bin wirklich jeden Tag, wenn ich bei euch bin, mit neuen Informationen konfrontiert und so weit weg davon, irgendwie eine Expertin zu sein auf dem Gebiet, so wie ihr beide. Das liegt natürlich an eurem langjährigen Medizinstudium, Facharztausbildung und Berufserfahrung. Oliver, wie bist du denn zur plastischen Chirurgie gekommen?
Ja, das war ein bisschen ein Umweg, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe zunächst mal Medizin studiert, habe dann eine Weiterbildung bis zum Chirurgen gemacht. Und nach dem Facharzt für Chirurgie, also allgemeine Chirurgie, da habe ich dann die Möglichkeit bekommen, den damals doch schwierig zu besetzenden Facharzt für plastische Chirurgie oder plastische und ästhetische Chirurgie zu beginnen. Und habe dann nach weiteren 5 Jahren den zweiten Facharzt, also dann den Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie absolviert. Also ich bin praktisch ein Doppelfacharzt. Und das Interessante oder die Motivation war, dass ich einfach die Chirurgie an sich allgemein kennenlernen durfte und darin aber Aspekte hatte, die mich einfach besonders interessiert haben. Und da hat sich einfach die plastische und ästhetische Chirurgie angeboten. Also eines meiner großen Mottos war schon zu Beginn nach dem Studium und schon im Studium auch, dass ich fand, dass Patienten, wenn operiert wurde, einfach eine schöne Narbe verdient hatten. Und ich denke, das war so der Grundstein für die plastische und ästhetische Chirurgie bei mir.
Also würdest du den Aspekt mit den Narben als Wendepunkt bezeichnen, warum du dich dann für die plastische entschieden hast?
Genau, so könnte man das sehen.
Sehr cool. Und wie war das dann bei dir, Philipp?
Ja, also ein ähnlicher Weg. Also ich habe erstmal überhaupt nichts, meine Familie hat mit Medizin nichts zu tun gehabt. Ich komme aus dem Lehrerhaushalt, wie der Oliver auch. Und wollte eigentlich selber auch erstmal Lehrer werden. Und dann habe ich über den Zivildienst, über Umwege teilhaben dürfen an einer Abteilung für Plastische Chirurgie in München, wo einfach interessanteste Operationen durchgeführt wurden. Und es gab so einen Wendepunkt bei mir auch, wo ich gesehen habe, wie ein plastischer Chirurg einen Daumen replantiert hat, also einen abgetrennten Finger wieder angenäht hat. Und das war für mich wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich einfach gesehen habe, wow, das ist ja beeindruckend, was da möglich ist. Mir war gar nicht klar, dass überhaupt sowas technisch durchführbar ist. Und es hat so eine Faszination in mir ausgelöst, die mich bis heute trägt. Und da war dann eigentlich schon ziemlich klar, okay, es wird plastische Chirurgie oder Chirurgie auf jeden Fall. Ob es dann plastische sicher werden wird, wusste ich damals noch nicht so genau. Aber dann war entschieden, okay, ich werde Mediziner und will die Chirurgie anstreben. Und dann ja, war es so ein bisschen wie beim Oliver über Umwege. Der Facharzt für plastische Chirurgie ist nicht so leicht, deine Weiterbildungsstelle zu bekommen. Ich bin dann erstmal in der Allgemeinchirurgie gelandet, habe dann da 2 Jahre Weiterbildung in Stuttgart im Krankenhaus Bad Cannstatt durchgeführt. Und nach meiner Basisausbildung habe ich es dann geschafft, den Einstieg in die plastische Chirurgie zu schaffen. Das war dann in München beim Dr. Med Klöppel in einer sehr großen überregionalen Praxis, die sich auf Brustchirurgie spezialisiert hatte. Und damals war noch Ästhetik gar nicht so interessant für mich, muss ich ehrlich sagen. Mich diese Rekonstruktion, also gerade dieses Fingerannähen und so, war das, was mich am meisten interessiert hat. Und dann gab es die Möglichkeit, in Tübingen in der BG eine Stelle anzunehmen. Und da habe ich dann auch einen Oliver kennengelernt, weil die Stelle ich sofort angenommen habe, dann das in München abgebrochen. Und da ging es dann vor allem um Verbrennungen, um Rekonstruktionen. Ja. Und dort im Prinzip den Facharzt weitergeführt, ja, bis ich dann in Nürtingen gelandet bin. Ich will jetzt nicht zu arg ins Detail gehen, aber im Schluss ist es wirklich ein super spannendes Fachgebiet, wo wir gerade so Problemlöser sind. Und das ist das, was mich bis heute fasziniert, dass wir einfach immer, wenn andere Fachdisziplinen so an ihre Grenze kommen, dass wir dann so die Plastiker gerufen werden und wir so die letzte Hoffnung sind. Und das ist irgendwie so schön, wenn da dann helfen zu können.
Ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass es bei Ärzten ja eigentlich einen Punkt gibt, wo sie sich dann entscheiden. Und es klang ja jetzt bei euch beiden so. Also würdet ihr, klar kann man es nicht pauschalisieren, aber sagen, dass es bei jedem Arzt irgendeinen Punkt gibt, wo einen so prägt, dass man sagt, für die Fachrichtung möchte ich mich entscheiden?
Also es ist so, im Studium wird man ja sehr breit ausgebildet. Da gibt es schon meiner Meinung nach gewisse Tendenzen, ob man jetzt eher operativ oder eher konservativ, also nicht operativ tätig ist. Beispiel, ein Kardiologe operiert tendenziell nicht. Der macht schon auch mal invasivere Geschichten, aber keine richtigen Operationen. Während ein Chirurg, ein Gynäkologe, Urologe und so weiter, die sind schon eher operativ, haben aber auch konservative Aspekte im Tätigkeitsfeld, so wie wir natürlich auch. Und wenn ich zum Beispiel Studentenunterricht an der Uni mache, bis jetzt weiterhin, dann frage ich auch immer, in welche Richtung wollt ihr so ein bisschen gehen? Und ich denke, da unterscheidet sich ein bisschen die Studenten, in welche Richtung sie einschlagen wollen. Das wissen die schon vor Beendigung des Studiums. Und dann sind gewisse Momente, wie zum Beispiel das praktische Jahr, das ist das letzte Studienjahr, wo man schon direkt im Krankenhaus arbeitet, in welche Richtung man dann geht und wo man auch hängen bleibt. Und wenn ich jetzt mein früheres Semester, meine Alumni sozusagen anschaue, in welchen Fachrichtungen die gelandet sind, dann hätte ich während des Studiums nie gedacht, dass die irgendwann mal in so eine Fachrichtung gehen. Und die meisten sagen dann, dieses praktische Jahr war dann so eine, ja, hat so eine Schlüsselrolle, wenn es einem richtig Spaß gemacht hat, wenn man da gute instruierende, erklärende Ärzte hatte, wenn man viel selber machen durfte, dann ist man irgendwie da auch hängen geblieben.
Und jetzt vielleicht mal für die HörerInnen zum Verständnis. Man hat erst das Medizinstudium und dann noch eine lange Facharztausbildung, bevor man dann tätig wird als Arzt oder Ärztin, oder?
Genau, also es läuft so. Man durchläuft normalerweise das Medizinstudium, das beträgt 12 Semester in aller Regel, also 6 Jahre. Und danach gibt es so gesehen ein Staatsexamen, ja, und danach ist man approbiert, also man erhält die Approbation als Arzt. Ja, das bedeutet erstmal noch nicht viel, muss man ganz ehrlich sagen, sondern nur, dass man also sich Arzt nennen darf. Davon abgegliedert ist auch nochmal die Promotion, also diesen Dr. Med, also diesen Titel, ja, das ist nochmal was anderes. Und nachdem man dann aber die Approbation hat, kann man eine Facharztausbildung durchführen, ja, und diese Facharztausbildung beträgt dann nochmal zwischen 5 bis ja, teilweise 7 Jahren, ja, und dann danach kann man sich Facharzt für eine Fachdisziplin nennen. In unserem Fall Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, der 6 bis 7 Jahre dann dauert. Ja.
Und wo macht man dann so eine Facharztausbildung? In irgendeiner anderen Klinik? Also geht es bei euch zum Beispiel auch?
Genau, also es gibt eine Zulassung, die kommt von der Ärztekammer und die vergibt gewisse Weiterbildungszeiten und die sind üblicherweise in Kliniken, aber auch wir als Privatklinik haben diese Weiterbildung beantragt und haben aktuell 18 Monate von den 72 Monaten, also 6 Jahren, die man von Anfang bis Ende der Facharztausbildung braucht. Und ja, warum haben wir die auch als Privatklinik? Ganz einfach, weil in den staatlichen Kliniken wird unser Tätigkeitsfeld, also die Ästhetik, eher unterrepräsentiert. Und wir können natürlich dieses Fachgebiet oder dieser Teil des Fachgebiets ganz gut anbieten.
Das heißt, es kann gesplittet werden. Also man ist nicht 72 Monate in einem Standort, sondern ist es auch Pflicht, dass man mal durchwechselt und andere Stationen hat?
Ja, also es ist so, dass diese 72 Monate Weiterbildungszeit haben die wenigsten Kliniken in Deutschland. Ja, es gibt gar nicht so viele Weiterbildungsstätten. Ich glaube, das sind so 150 Weiterbildungsstätten in Deutschland. Also das bedeutet nur 150 Kliniken in Deutschland, wo man sich weiterbilden kann zum Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Und diese Weiterbildungszeit haben bei Weitem nicht alle Kliniken. Universitätskliniken wie hier zum Beispiel Fort, die BG Tübingen, die hat die volle Weiterbildungszeit. Aber auch hier ist es so, um den Facharztkatalog voll zu bekommen, muss man bestimmte Operationen durchführen. Das heißt, man hat eine Vorgabe von einem bestimmten Katalog und da ist es so, dass das, was der Oliver gerade angesprochen hat, dass nicht jede Klinik das Spektrum bietet, um diesen Katalog voll zu bekommen. Als Beispiel jetzt vielleicht in der BG wird weniger Kopf und Hals operiert und dann kann es sein, dass diese Assistenzärzte dann nochmal rotieren müssen in andere Kliniken. Das war bei mir auch der Fall, und um ihren Katalog voll zu bekommen. Ja.
Sehr spannend. Jetzt haben wir über euch gesprochen. Was mich dann so interessiert hat, war die Geschichte von der plastischen Chirurgie. Also wenn ich bei euch im OP stehe, dann sehe ich hochkomplexe Geräte, alles ist steril. Ich muss super arg darauf aufpassen, dass ich nichts zu nahe komme, was irgendwie steril ist. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das schon im Mittelalter gegeben haben soll. Oliver, kannst du da irgendwie noch was dazu erzählen?
Ja, eigentlich war es noch mal deutlich vor dem Mittelalter. Das Ganze fing im 7. Jahrhundert vor Christus an. Da gab es in Indien den sogenannten Shushruta. Das war ein Chirurg, ein indischer Chirurg, der erste Chirurg, sagt man auch. Und der hat tatsächlich Nasen rekonstruiert schon, und zwar aus der Stirnhaut. Warum hat er die rekonstruiert? In Indien damals war es eine Strafe, die Nase abzuhacken, wenn zum Beispiel ja, bei Verbrechern, bei Dieben. Und das war stigmatisierend. Und wenn die Verbrecher dann rehabilitiert waren, dann war der Bedarf natürlich groß, dann eine Nase rekonstruiert zu bekommen. Und er war der Erste. Dann kam so eine Zeit des Mittelalters, das dunkle Mittelalter. Da war nicht wirklich viel los. Aber interessant war, dass dann in Sizilien eine Familie Branca sich hervorgetan hat, indem sie die Methode aus Indien so ein bisschen geklaut oder überführt hat, die nochmal weiterentwickelt hat. Und damals war in Europa es einfach interessant, weil die Syphilis gewütet hat. Und die Syphilis macht eine sogenannte Sattelnase. Das heißt, das Nasenskelett bricht so ein bisschen ein. Auch das war natürlich dann wieder stigmatisierend. Und da wurde dann entgegen der früheren Methode aus dem Oberarm die Haut zur Nasenrekonstruktion verwendet. Die ganzen Techniken wurden aber nicht aufgeschrieben, sondern sie wurden einfach angewandt und von Generation zu Generation weiter vererbt oder weiter erklärt. War natürlich auch interessant für die einzelnen Familien, dass die ihr Geheimnis nicht verraten haben und somit die Konkurrenz auch klein gehalten haben. Am Ende hat 1599 der Gaspare Tagliacozzi in Bologna an der Uni das erste Lehrbuch für plastische Chirurgie geschrieben. Und da war dann auch erstmalig diese Nasenrekonstruktion drin. Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist die plastische Chirurgie historisch gesehen eine Nasenchirurgie.
Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, wie das dann mit der Narkose gelaufen ist. Weißt du da irgendwas? Also, oder wurde da einfach keine Narkose verwendet?
Nee, keine Narkose.
Es gab eher keine Narkosen.
Wein.
Oder
mein
Alkohol.
Alkohol, Mohn. Ich denke, Mohn war da auch nochmal wesentlich.
Also ich glaube sogar die erste Narkose war in den USA, das war Morton, so 1850 rum. Der hat da die erste Ethernarkose gemacht. Zeit davor gab es eigentlich eher den Wein und den Knüppel oder Prügel.
Genau, deswegen sagt man höchstwahrscheinlich auch, wer schön sein will, muss leiden.
Ja, genau, das kann man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Oliver, würdest du sagen, dass die plastische Chirurgie einen schnellen Fortschritt hatte oder dass sich das relativ gezogen hat und erst so im 19. Jahrhundert sich extrem schnell fortgeschritten hat von den Techniken, die angewendet wurden?
Ja, es macht schon den Eindruck, dass dann ab dem 19. Jahrhundert wesentliche Veränderungen aufgetreten sind und auch die Techniken ganz schnell aus dem Boden gesprossen sind. Wichtige Auslöser waren natürlich dann die Kriege. Ja, in den Kriegen wurde viel Wissen gesammelt, dadurch, dass einfach der Bedarf war, Patienten, Verletzte zu versorgen. Die Anatomie ist in unserem Fachgebiet ein ganz großer Aspekt. Da wusste man auch noch nicht so richtig viel. Und auch heutzutage ist es immer noch in Bewegung, gerade im Gesichtsbereich auch, wo anatomische Studien für unser Fachgebiet zumindest mal ganz, ganz wichtig sind. Und es ist nicht nur die Ästhetik, sondern wenn man nochmal ein bisschen weiter vorgeht, die Handchirurgie, die Verbrennungschirurgie, die Rekonstruktion, die alle, sagen wir mal, auch unsere Ausbildungsbasis waren und sind für die Ästhetik, kam gerade in den Kriegen besonders weiter.
Das ist sehr spannend, dass du das schon mal sagst, weil wir haben ja auch in Zukunft eine Folge über Rekonstruktion, wo wir darüber noch mal tiefer sprechen können. Jetzt schwenke ich mal ein bisschen um, weil wir ja auch über die Schönheitschirurgie sprechen wollen. Ich habe da noch so einen Moment im Kopf, wo ich heimgekommen bin und meiner Familie, Freunden erzählt habe, dass ich jetzt bei euch arbeite. Und dann ist mir tatsächlich der Fehler unterlaufen und ich habe gesagt, ja, bei Schönheitschirurgen. Und ich weiß noch, Philipp hat mich dabei irgendwann mal erwischt und mich dann korrigiert in der Klinik, dass es da schon einen Unterschied gibt und es auch wichtig ist in den sozialen Medien, dass man darauf achtet.
Micro Europa.
Sounds. International. Micro Europa.
Anders. Geil.
Mikro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Bevor es mit Teil 2 der ersten Folge weitergeht, hören wir Beautiful Girls von Sean Kingston.
J.R. Sean Kingston.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. Used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever.
Lasts forever.
They say we too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together.
Last together.
See, it's very divine. You're one of a kind. But you mash up my mind. I forget decline, oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. Back in 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other.
See each other.
And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me.
Girl for me.
See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you have to get declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over. When they say it's over. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind. And I don't think it's clever.
Think it's clever.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal. Suicidal, suicidal, suicidal.
Beautiful Girls von Sean Kingston hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Hi, mein Name ist Celine und das heutige Thema der Sendung ist die plastische Chirurgie. Denn wir hören jetzt die erste Folge meines Podcasts Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie. Nachdem mir die beiden Chirurgen Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter erzählt haben, wie sie zur plastischen Chirurgie gefunden haben und wie diese überhaupt entstanden ist, sprechen wir über den doch sehr gravierenden Unterschied zwischen der plastischen Chirurgie und der Schönheitschirurgie. Ich habe Philipp deshalb nach dem grundlegenden Unterschied der beiden Bereiche gefragt.
Also wir haben ja vorher gerade das Thema gehabt, wie wird man zum Facharzt? Ja, jetzt haben wir ja gesagt, wir beide sind Fachärzte für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Und ich bin Schönheitschirurg oder ich bin Schönheitsdoc, das ist kein geschützter Titel in Deutschland. Also es gibt keinen Facharzt dafür. Jeder Arzt, der einfach nur die Universität abgeschlossen hat, also der noch nicht mal eine Facharztausbildung durchlebt hat, der kann sich im Prinzip Schönheitschirurg nennen. Ja, das bedeutet, wir haben hier einen ganz unregulierten Bereich und der wird leider auch in Deutschland ausgenutzt. Und das ist uns natürlich und unserer Fachgesellschaft auch ein Dorn im Auge, weil wir erleben immer wieder dieses, man nennt es fachfremde Operieren oder fachfremde Therapieren, wo einfach Kollegen, die wie gesagt nicht ausgebildet worden sind oder zumindest nicht so fundiert ausgebildet worden sind wie wir zwei, diese Operation oder Behandlung halt durchführen. Und das ist wird seit Jahren versucht, von unserer Fachgesellschaft zu unterbinden, aber leider ist hier vom Gesetzgeber keine Bestrebung bisher vorhanden, das zu unterbinden. Ja.
Das heißt, welche Behandlungen darf man als Schönheitschirurgin nicht durchführen? Oder gibt es da einen Graubereich? Wie ist das da?
Ja, also das Problem ist, dass es ist ein Graubereich, der ist nicht reguliert. Das ist auch ein Riesenproblem seit vielen Jahren, weil einfach der Patient selber auch gar nicht weiß, jetzt, dass dieser, also unbedingt, wenn er nicht informiert ist, dass dieser Graubereich existiert. Das bedeutet, wenn er jetzt irgendwo auf dem Schild von der Haustür Schönheitschirurg steht, geht er davon aus, es besteht eine gewisse Expertise, aber rein theoretisch kann sich einfach ein Arzt, der nur die Universität abgeschlossen hat, Schönheitschirurg nennen. Das bedeutet, hier ist einfach, das ist kein Qualitätsmerkmal, es ist einfach ein landläufiger Begriff, dem aber nichts dahinter steht. Ja. Und dadurch, dass er nicht geschützt ist, bedeutet das auch überhaupt gar keine Qualifikation. Im Gegensatz dazu, unser Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie gibt einfach vor, dass zumindest eine 6-jährige Facharztausbildung in einer namhaften, größeren Kliniken durchgeführt wurde und dahinter auch eine gewisse Qualifikation steht. Ich hoffe, das hat das beantwortet.
Ja. Jetzt ist die Frage, als Patientin achte ich dann im Prinzip darauf, ob Facharzt für ... oder in eurem Fall Facharzt für plastische und ästhetische und rekonstruktive Chirurgie irgendwo steht, sei es auf der Website, auf dem Schild, vor der Klinik oder wie auch immer, oder?
Absolut. Also ich gehe ja auch nicht mit einer Beschwerde an der Brust zum HNO-Arzt. Also ich suche mir ja den Facharzt für das Problem, was ich habe, aus. Ja. Und natürlich ist es so, dass es ein Markt ist, wo natürlich sich leicht Geld verdienen lässt. Ja. Und da drängen natürlich ganz viele auch unqualifizierte Kollegen rein. Das heißt, der Hausarzt fängt an, Unterspritzungen im Gesicht durchzuführen. Der Gynäkologe beginnt, kleine Straffungsoperationen am Körper zu machen, Bauchdeckenplastiken. Und das ist einfach nicht reguliert. Ja. Und da müssen die Patienten sehr wachsam sein, ja, weil hier wird einfach leider auch viel Unfug betrieben.
Ich denke, es ist einfach ein Qualitätssiegel. Ja. Und wir in unserer Ausbildung haben sicherlich den Vorteil, dass wir viele Sachen drumherum lernen, die Anatomie, auch andere Körperregionen und auch andere Maßnahmen so umsetzen können, dass wir das zweckentfremden können für die Ästhetik. Das ist also keine Schmalspurausbildung. Und gerade wenn eine Therapie durchgeführt wird und die läuft komplikationslos, da ist es meistens überhaupt kein Problem. Aber wenn dann irgendeine Komplikation entsteht oder wenn man eine Sonderlösung braucht, wenn man sich irgendwas einfallen lassen muss, dann hat man halt nicht ein Organsystem, in dem man einmal gelernt hat, sondern man muss die Prinzipien wirklich von Kopf bis Fuß in unserem Fachgebiet anwenden. Und da muss man schon manchmal so ein paar Register ziehen, die man nur in einer längeren Ausbildung lernt. Und das ist das Qualitätssiegel, das meiner Meinung nach für den Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie steht. Und ich bin natürlich auch der Meinung, dass es genügend ärztliche Kollegen, die jetzt nicht diesen Facharzt haben, die gut trainiert wurden, auch mit den Komplikationen, die dann in gewissen Subspezialisierungen, in gewissen Gebieten sehr, sehr gut operieren. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt Kollegen, die oder alle Kollegen, die nicht den Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie haben, operieren nicht gut. Das ist bei weitem nicht der Fall, sondern es geht um diesen gesamtheitlichen Ansatz, den man da einfach verfolgen sollte. Und wieder zurück zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement kommen sollte. Also was wir hier in Deutschland bieten, ist auch ein hoher Grad an Sicherheit. Und diese Sicherheit können wir natürlich garantieren und durch unsere Ausbildung vermitteln.
Gibt es diesen Unterschied nur in Deutschland oder auch in ganz Europa?
Den Unterschied gibt es im europäischen Ausland nicht. Das heißt, auch da kann ein Schönheitschirurg alle Maßnahmen durchführen. Das ist auch nicht geschützt. Ich wüsste jetzt kein Land weltweit, wo nur der plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurg Maßnahmen durchführen darf und die anderen eben nicht. Wie der Philipp schon gesagt hat, die Versicherungsthematik, also die Haftpflichtversicherung, ist sicherlich ein wesentlicher Faktor. Das ist natürlich maximales Risiko, sich an solche Eingriffe und Operationen ranzutrauen, ohne jetzt irgendwie abgesichert zu sein.
Kann ich mir das dann so vorstellen, dass SchönheitschirurgInnen eine fehlende Haftpflicht haben, wenn sie operieren? Oder wie ist das dann?
Nee, also grundsätzlich ist mal so, jeder Arzt, der in Deutschland praktiziert, braucht eine Haftpflichtversicherung, eine Berufshaftpflichtversicherung. Mit der, falls es eine, sag ich mal, irgendeine Problematik oder irgendeinen Kunstfehler oder was auch immer, einen Rechtsstreit gibt, dass er abgesichert ist, beziehungsweise auch die Schadensansprüche des Patienten einfach da abgesichert sind. Und es gibt natürlich Ärzte, die, wenn sie jetzt eine fehlende Qualifikation haben, dann keine Haftpflichtversicherung vom Versicherer erhalten, aber trotzdem praktisch tätig sind. Das bedeutet in diesem Fall für den Patienten, dass er, sollten Schadensrechtsansprüche entstehen oder ähnliches, hier keine entsprechende Deckungssumme gegenübersteht, was natürlich dann schon ein Problem darstellen kann.
Ja, auf jeden Fall. Findest du, Philipp, dass es eine Erklärung gibt, warum gerade in den Medien das nicht ausreichend kommuniziert wird, dass es da einen Unterschied gibt? Also wenn ich auf Instagram unterwegs bin im Bereich plastische Chirurgie, was ich ja jetzt gerade durch euch häufiger bin, dann steht eigentlich oft überall Schönheitsdoc.
Ja, das ist halt das, wie natürlich Kollegen versuchen, sich ein gewisses Qualifikationsmerkmal, sag ich mal, auf die Nase zu schreiben, obwohl gar keins besteht. Ja, und das ist natürlich das Problem. Wir können nicht müde werden, darüber aufzuklären. Ja, unsere Fachgesellschaft, also die Deutsche Gesellschaft für plastische und ästhetische Chirurgie hier in Deutschland, ist auch weiterhin bestrebt, da dieser Graubereich, den auszumerzen. Aber es sieht so aus, dass wir leider, so wie es jetzt gerade ist, diesen Status quo aushalten müssen. Und deswegen muss der Patient mündig werden und sich informieren über die Qualifikation des Arztes, der eine ästhetische Leistung bei Ihnen durchführt.
Ich habe jetzt schon häufiger von FreundInnen gehört, dass auch in ihren Kosmetikstudios die Unterspritzung von Botox und Hyaluron angeboten wird. Ist das denn erlaubt?
Nein, das ist nicht erlaubt. Eine Kosmetikerin darf keine Hyaluronsäure oder Botox spritzen, außer, da gibt es eine Ausnahme, wenn jetzt die Kosmetikerin zum Beispiel eine Heilpraktikerin zusätzlich wäre oder den Abschluss hat, dann darf sie die Hyaluronsäure spritzen. Die Hyaluronsäure ist ein Medizinprodukt, kein Medikament wie das Botulinumtoxin, also das Botox. Und somit kann man in dem Fall dann bejahen, aber es hängt natürlich auch immer wieder, wie vorher schon gesagt, an der Ausbildung, ob sie darauf trainiert ist, ob sie das Ganze anwenden kann.
Ja, und das Thema ist aber auch oft, dass gerade in diesen Kosmetikstudios manchmal auch so fahrende Ärzte unterwegs sind. Also dass dann irgendeiner, höre ich immer wieder, da kommt dann ein Arzt irgendwie aus dem Ostblock für ein Wochenende und macht da ein paar Unterspritzungen. Und auch das ist verboten, weil laut Ärzteordnung ist es so, dass der Arzt in seinen eigenen Praxisräumen die Behandlungen an seinen Patienten durchführen darf. Das heißt, es ist eigentlich uns verboten, auch so Botox-Partys außerhalb unserer Praxisräume zu machen, weil wir eigentlich nur unserer Tätigkeit innerhalb unserer, Klinik nachgehen dürfen.
Jetzt hast du Botox-Partys erwähnt. Was kann man sich darunter vorstellen?
Gut, es sind solche Events, die teilweise in Kosmetikstudios oder auch manchmal Arztpraxen durchgeführt werden, wo größere Gruppen, von FreundInnen oder wildes zusammengewürfelten Leuten an einem Tag mehrere Behandlungen durchgeführt werden und meistens dann zu deutlich günstigeren Preisen. Auch das ist was jetzt zwar nicht komplett verboten ist, wenn es in den eigenen Praxisräumen stattfinden würde, aber wir führen sowas nicht durch und sehen das auch sehr kritisch.
Ist es bis zu bestimmten Millilitern erlaubt, Hyaluron zu spritzen, oder gibt es dafür jetzt HeilpraktikerInnen keine Begrenzung?
da gibt es mengenmäßig keine Begrenzung. Also wenn man Hyaluronsäure, Botox spritzen möchte, dann hat man tatsächlich keine Obergrenze. Ja. Die Obergrenze ist eher, sagen wir mal, ethisch und ästhetisch zu setzen. Also wenn einfach zu viel verwendet wird, dann kippt der Effekt und es geht eher ins Negative. Wir kennen ja die ganzen übergefüllten Gesichter, gerade bei Stars und Sternchen. Und da haben wir persönlich jetzt keine Milliliterbegrenzung, aber das ist so ein bisschen Common Sense.
Ja, es gibt ja mittlerweile sogar den geflügelten Begriff Overfilled Face Syndrome, ja, also wirklich gerade ja aus USA, wir immer wieder Bilder sehen von völlig überfüllten, ja zum Teil entstellten Gesichtern, wo ich mich immer frage, wenn die so viel Geld haben, wieso finden die nicht die richtigen Ärzte? Also, nee, und das ist natürlich klar, das sind dann immer die Bilder, die dem Normalmensch auch im Kopf bleiben, wenn man dann an plastische und ästhetische Chirurgie denkt. Und ja, hier versuchen der Oliver und ich halt auch eine klare Antithese dazu darzustellen. Ja.
Das war Teil 2 der Folge Schönheitschirurgie versus plastische Chirurgie. Der gravierende Unterschied aus dem Podcast Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie. Von mir, Celine Falter, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Jetzt folgt erstmal etwas Musik. Wir hören Lunch aus dem aktuellen Album von Billie Eilish.
I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Huh? Call me when you're there. I said I bought you something rare. And I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair.
Von Billie Eilish hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Celine Falter und ich durfte im Rahmen meiner Bachelorarbeit den Podcast Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, zusammen mit Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter produzieren. Im dritten Teil der ersten Folge unterhalte ich mich mit Philipp und Oliver unter anderem über die Behandlung der Lippen mit Hyaluron. Als erstes hat es mich deshalb interessiert, wie viel so eine Lippenunterspritzung in der Klinik der beiden denn überhaupt kostet.
Also bei uns, ja. Also bei uns geht es so bei 450 Euro los. Ja. Also da berechnen wir für den ersten Milliliter an der Lippe 450 Euro. Und wenn es dann noch ein bisschen mehr wird, kann das bis zu ja, so 800 Euro werden. Ja. Genau. Also ich glaube, so ein guter Parameter, ich sag mal so, sollte schon so wahrscheinlich zwischen 350 bis 600 Euro sollte das kosten. Es gibt immer wieder Billigangebote, gerade hier in der Gegend auch von Ketten, wo man teilweise für 100 Euro eine Lippenunterspritzung bekommt. Aber da muss man sich dann fragen, wie kommt der Preis zustande? Ja, also weil allein bei uns, die Präparatkosten sind nicht, sage ich mal, auch, also sind relativ hoch, sage ich mal, die Präparate, die wir benutzen, da kostet das Material fast einen Milliliter 100 Euro im Einkauf, ja. Und wenn man jetzt sich überlegt, wenn die fertige Lippenunterspritzung nur 100 Euro kostet, dann muss man sich nur fragen, wo wird da gespart? Ja, also erstens am Produkt, das sind dann meistens billige asiatische Produkte, die keine Zertifizierungen haben, wo es keine Studien gibt. Ja. Und dann ist es meistens ein Arzt, der vielleicht noch nicht mal eine Facharztausbildung hat, ja, und vielleicht grob am Wochenend-Workshop trainiert wurde. Und dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn das Ergebnis dann vielleicht nicht dem entspricht, was man sich vorgestellt hat.
Mit welchen Mitteln können Lippen aufgespritzt werden? Es geht ja nicht mit Botox, richtig?
Ja, also aufgespritzt so gesehen nicht. Man kann schon auch mit Botox eine Lippe behandeln. Also weil Botox tut ja, ist ja ein Neuromodulator. Das heißt, es ist ein Medikament, was Muskelaktivität mildern kann. Nicht unbedingt lähmen. Lähmen, also die Dosis macht das Gift. Und so kann ich mit dem ja, ganz dezidierten Einsatz auch an der Lippe zum Beispiel einen Lipflip durchführen, ja, wo ich dadurch, dass ich Muskeln beruhige, die Lippe eher nach unten ziehen, dadurch im Prinzip die Muskeln, die Lippe eher nach oben ziehen, stärke und dadurch auch eine Lippenveränderung durchführen kann. Aber grundsätzlich ist ein, jetzt, wie du es genannt hast, Aufspritzen der Lippe mit Hyaluron wird das durchgeführt. Aber es gibt da wirklich multiple Möglichkeiten, unter anderem auch mit Eigenfett, ja, mit anderen Präparaten, rein theoretisch Kollagen, wo ich sehr kritisch zwar gegenüberstehe, auch anderen Fremdmaterialien. Aber Hyaluron ist so der Klassiker. Und Eigenfett ist aber auch was immer mehr im Kommen ist, ist aber, sage ich mal, was natürlich dann auch besser geplant werden muss und natürlich dann auch ein langfristiges Ergebnis mit sich gibt, weil eine Hyaluronunterspritzung hält meistens an der Lippe ja, maximal 1 bis 2 Jahre, muss man sagen. Ja.
Du hast es jetzt ein wenig belächelt, dass ich aufgespritzt gesagt habe. Was ist denn der Fachbegriff?
Ja, es wäre eine Hyaluroninjektion der Lippe oder Unterspritzung wäre vielleicht so der richtige Begriff. Oder Oliver, hilf mir hier. Wie würdest du es benennen?
Ja, vielleicht eine Lippenkonturierung oder eine Lippenvoluminisierung, könnte man dazu sagen. Aber Lippenaufspritzen hat natürlich immer die ein bisschen negative Konnotation. Und auch, dafür stehen wir nicht. Aber dafür sehen uns viele Medien in der Fachrichtung und die Lippen kommen natürlich als Klassiker immer an erster Stelle.
Ja,
und das ist mir auch ganz wichtig, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Also gerade diese Schlauchbootlippen oder also diese übertherapierten Lippen, das sind meistens dann leider doch halt, sage ich mal, Ergebnisse von Heilpraktikern, von Kosmetikern und eigentlich eher weniger von plastischen Chirurgen, weil wir schon auch ja ausgebildet werden, sage ich mal, Form und Funktion, sage ich mal, im Auge zu behalten. Und bei uns zum Beispiel gibt es das nicht. Also ich kann das gar nicht, würde ich mal sagen. Und unsere Maßgabe ist auch behandelte Lippe muss trotzdem absolut natürlich sein, zu der Patientin passen und darf auf gar keinen Fall künstlich wirken.
Wir haben zum Beispiel eine interne Regel, die wird auch kaum gebrochen, dass wir den 1 Milliliter pro Injektion, pro Injektionszeitpunkt oder Sitzung nicht überschreiten. Und dann kann man immer noch mal nachspritzen. Mit 1 Milliliter kriegt man es eigentlich nicht hin, irgendwelche Schlauchbootlippen zu kreieren.
Gibt es auch eine Möglichkeit, das Hyaluron wieder aufzulösen, wenn man jetzt zum Beispiel unzufrieden ist?
Ja, es gibt die sogenannte Hyaluronidase. Das ist ein Enzym. Das Produkt heißt Hylase bei uns. Die Hyaluronidase, die gibt es auch im ganz normalen Gewebe, also in unserer Haut. Und die kann man sich als dieses Enzym, dieses synthetisch hergestellte Enzym zunutze machen, um die übermäßige oder zu viel Hyaluronsäure aufzulösen. Und das nutzen wir gerade, wenn Schlauchbootlippen, wenn zu viel Volumen vorhanden ist. Oder wenn gerade auch gerne im Unterlidbereich einfach zu viel gespritzt wurde.
Ja, das ist teilweise wirklich beeindruckend, weil man da wirklich zusehen kann. Also dieses Enzym löst wirklich die Hyaluronsäure innerhalb von wenigen Minuten bis Stunden auf, wenn das gut klappt. Und dann kann man wirklich sehen, wie sich innerhalb kürzester Zeit das Gewebe wieder entvoluminisiert. Und das ist wirklich auch ein Rettungsanker, ja, für viele Patienten, die da einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben und mit einem unschönen Ergebnis durch die Gegend laufen. Und da kann man natürlich dann wirklich helfen und da auch, sage ich mal, wirklich Lebensqualität wiederherstellen.
Nicht nur, wir haben auch das Produkt als Sicherheitsprodukt bei uns im Kühlschrank und können sich jederzeit auflösen. Und zwar gibt es ganz, ganz selten mal als Komplikation eine Minderdurchblutung einer Region, in die man Hyaluronsäure gespritzt hat, weil es kleine Gefäße gibt, die sich da verschließen können. Und wenn man sowas beobachtet, dann kann man natürlich die Hyaluronidase als Antidot einsetzen. Ja, sowas hat man jetzt bei dem Botox, beim Botulinumtoxin nicht als Möglichkeit. Deshalb ist es einfach eine Sicherheitsmaßnahme für uns.
Und ihr seid ja auch eine der wenigen Kliniken in Deutschland, die Hyalase anbieten.
Ja, das ist richtig. Also gibt natürlich schon einige andere auch, aber jetzt, wenn man das so sieht, dann sind es sicherlich in Deutschland vielleicht 100 bis 200, sage ich mal, Praxen, Kliniken oder Ärzte, die das anbieten. Man muss halt schon eine gewisse Schulung auch haben, man muss sich auskennen mit den Präparaten. Aber das, was der Oliver auch gerade gesagt hat mit der Komplikation, finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, den man nochmal rausarbeiten kann. Ist nämlich so, das Ganze ist ja nicht ohne Risiko. Also so eine Hyaluronidase-Spritzung wird immer so als ja, kleiner Kosmetikerbesuch oder so verkauft. Das ist nicht so. Das kann rein theoretisch, wie der Oliver gerade erklärt hat, ein sehr gefährlicher Eingriff sein, wo man wirklich, sage ich mal, bis zur Erblindung, Schlaganfälle sind da beschrieben. Ja, also und wenn Leute nicht wissen, die Anatomie nicht kennen und vor allem auch im Komplikationsmanagement nicht ausgebildet sind, dann können hier richtige Katastrophen passieren. Und das ist dem Laien, dem Patienten teilweise oft nicht bewusst.
Das war Teil 3 der ersten Folge Schönheitschirurgie versus plastische Chirurgie. Der gravierende Unterschied aus dem Podcast Natürlich ist natürlich schöner. Der Podcast über plastische Chirurgie von mir, Celine Falter. Wir hören nun Hozier mit Too Sweet.
Don't get me wrong, you know you're bright as the morning.
Hozier mit Too Sweet hier im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Hi, mein Name ist Celine Falscher und das heutige Thema unserer Sendung ist die plastische Chirurgie und die wichtige Abgrenzung zur Schönheitschirurgie. Jeder oder jede, die oder der ein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen hat, kann sich nämlich Schönheitschirurgin nennen. Erst die 6-jährige Facharztausbildung macht eine oder einen zum ausgebildeten Facharzt oder Fachärztin für plastische Chirurgie. Bevor wir jedoch in den letzten Teil des Podcasts Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, reinhören, folgt Bad Day von Daniel Powter. Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the light just to hit a new look. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way off. You had a bad day. You take it one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work on a smile and you go for a ride. You had a bad day. The camera don't lie. You calm it back down and you really don't mind. You had a bad day. You had a bad day. Mit Bad Day hier im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Bei uns geht es gleich weiter mit dem letzten Teil der Folge Schönheitschirurgie versus plastische Chirurgie, der gravierende Unterschied, aus dem Podcast Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, in welchem ich, Celine Falter, mit den beiden Ärzten Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter spreche. Zum Abschluss unserer ersten Folge hat es mich interessiert, was für Hörer am wichtigsten zu wissen ist, wenn sie vor der Entscheidung stehen, ob sie lieber zu einem ausgebildeten plastischen Chirurgen gehen wollen oder zu einem selbsternannten Schönheitschirurg.
Also zuerst mal ist wichtig, auf das Qualitätssiegel zu achten. Ist es ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie oder nicht? Und wenn es keiner ist, ja, dann muss man sich als Patient, als Patientin so ein bisschen damit beschäftigen. Da ist ja auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda im Spiel. Kann er es wirklich? Kann er es nicht so wirklich? Hat er eine gewisse Spezialisierung? Wie sind die Fallzahlen? Wo war das Training, die Vorgeschichte? Einfach fragen, gucken, vergleichen. Und ich denke, wenn man sich mit dem Thema ernsthaftig beschäftigt und ein großes Interesse dran hat und nicht einfach to go irgendwo mal zu einer Behandlung geht, dann kriegt man relativ schnell auch als Patient, Patientin eine Idee, wer da vor einem sitzt.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was der Oliver gesagt hat. Was der Patient, der Laie eigentlich nie einschätzen kann, ist diese Fachkompetenz. Was die aber einschätzen können oder was eigentlich jeder Mensch hat, ist Menschenkenntnis. Ja, und wenn man merkt, da sitzt jemand, der, sage ich mal, hat ein professionelles Auftreten, der hat ein Fachwissen, der hat Erfahrung, der zeigt ein Einfühlungsvermögen, hört mir zu, vermittelt mir auch realistische Erwartungen, hat Geduld und ist auch hat eine gewisse Offenheit mir gegenüber, zeigt eine Transparenz bei den Kosten und ich habe dadurch ein Vertrauen entwickelt und habe vielleicht noch Freunde, die mir den empfohlen haben. Ich glaube, dann ist man in einer sicheren Adresse und wenn dann noch der Facharzttitel dazukommt, ich glaube, dann ist es eine gute Sache. Aber immer wenn man da irgendwo ein ungutes Gefühl hat oder auch merkt, man wird vielleicht gedrängt irgendwo hin, dann sollte man schnell, glaube ich, einen Schritt zurücknehmen. Und das sind immerhin, ich sage immer, das sind Operationen wie eine Louis Vuitton-Tasche. Die hätte zwar gerne jeder, aber eigentlich braucht sie niemand.
Das war Folge 1, Schönheitschirurgie versus plastische Chirurgie, der gravierende Unterschied des Podcasts Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie. Von mir, Celine Falter, in Zusammenarbeit mit den beiden Ärzten Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter. An den Reglern saß Putzada Pondet, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Celine Falter. Tschüss und bis bald.